Ein Jahr lang haben wir uns jetzt mit dem Thema Amoklauf auseinandergesetzt. Die in Deutschland dominantesten Erinnerungen waren immer Freising und Erfurt, vor allem Erfurt.
Und als dann letztes Jahr der Amoklauf in Finnland passiert ist, da haben wir uns dann doch nach vielem Hin und Her für dieses Thema entschieden.
Damals hätte noch keiner von uns gedacht, dass wir bald so aktuell von diesem Thema betroffen sein würden.
Ja, wir haben uns schon fast ein halbes Jahr mit dem Thema Amoklauf auseinandergesetzt, lauter Hintergrundinformationen gesammelt. Und dann kam Winden und plötzlich war das alles Realität.
In unserer nächsten Sitzung waren wir dann alle ziemlich geschockt. Plötzlich ist uns unsere Sendung ziemlich nahe gegangen.
Ja, und das war dann noch nicht mal alles. 2 Wochen später gab es dann plötzlich bei uns, in unserer Stadt in Landshut, einen Amoklauf.
Zum Glück nicht an einer Schule, sondern von einem älteren Mann bei einer Verhandlung im Amtsgericht.
Ja, trotzdem war plötzlich die Angst da. Also, ich war dann nicht zu Hause, als ich das gehört habe. Und das Mädel kam nur an und meinte so, hey, habt ihr schon gehört, in Landshut war ein Amoklauf? Und ich dachte so, nee, ey, wo, bitte nicht bei uns.
Wir können einfach nur hoffen, dass die Schulen als Institution, die Lehrer und wir Schüler jetzt mit offeneren Augen durch die Welt gehen.
Ich meine, vielleicht konnten wir wenigstens ein bisschen durch unsere Sendung dazu beitragen. Und wenn wir dadurch nur was ganz Kleines, irgendwas ändern konnten, ich glaube, dann haben wir schon ziemlich viel erreicht.
Radio HCG. Wir geben den Ton an.
In der Nähe von Stuttgart hat ein jugendlicher Amokläufer mindestens 16
Gegen
Menschen
erschossen. Gegen halb 10 stürmt ein schwarz gekleideter Mann das Gelände. Gezielt drang er während des Unterrichts in 2 Klassenzimmer ein und schoss wortlos um sich.
Zuvor hatte der 17-Jährige auch noch 3 Passanten getötet und
Tim K. hatte gegen 9:30 Uhr in seiner ehemaligen Realschule in Winnenden bei Stuttgart das
Menschen
Feuer
Menschen sind entsetzt und schockiert über eine Bluttat, die sie Baden-Württemberg noch nicht erlebt hat.
Wir haben das alles gehört, alles mitgekriegt. Ich habe erst gedacht, dass sie mit Hammerschlägen dabei waren zu schießen.
Also ich merkte ja erstmal, dass es das geschossen wird an der Schule. Und als ich da oben in der letzten Etage war und aus dem Fenster guckte, sah ich meine Kollegen und die Schüler über den Schulhof rennen und über den Zaun steigen.
Eins können Sie natürlich nicht üben vorher. Wenn jemand mit der Knarre bei Ihnen in der Klasse steht, dann muss man erstmal selber wieder mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen. Vorher wird man nichts tun können.
Nein. Der 26. April wird nie ein normaler Tag für die Erfurter werden. Auch wenn der Schmerz nach und nach verblasst, so wird die Erinnerung an die schreckliche Tat für immer bleiben.
Ganz, ganz große Angst gehabt natürlich. Es war ein ganz furchtbares Hin und Her der Gefühle, ja. Ich hatte zitternde Knie, habe wirklich das Gefühl gehabt, hier komme ich nicht wieder raus. Das war's jetzt.
Ich glaube sogar, dass wenn man das Lied hört, dass es sogar eine gewisse intellektuelle Leistung braucht, um sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, sich das bewusst vorzustellen und so.
Oder Young einen Headshot verpassen. Das hätte er verdient, der scheiß Idiot. Dann würde ich es ihm endlich mal zurückzahlen, dass er mich ständig vor allen lächerlich macht.
Eine letzte Kugel habe ich noch. Denn da drücke ich ab und ich schieße mir in den Kopf.
26. April 2002. Erfurt, 17 Tote. 20. November 2006, Emstetten, 1 Tote, 37 Verletzte. 16. April 2007, Blacksburg, Virginia, 32 Tote, 29 Verletzte. 23. September 2008, Kauhajoki, Finnland, 11 Tote. 11. März 2009, Winnenden, 16 Tote.
Wenn ich sowas höre, mache ich mir schon so Gedanken, wie sicher man in der Schule ist.
Ja, das ist echt beklemmend. Erfurt ist noch so im Gedächtnis und plötzlich Winnenden. Also uns hat das echt geschockt. Schon wieder ein Amoklauf. Bei uns beschäftigt das jetzt jeden. Und deswegen widmen wir diesem Thema die nächste Stunde.
Ja, oder Moritz, da fragen Sie sich sofort, kann das bei uns auch passieren?
Und warum macht man sowas überhaupt? Welche Gründe kann man für sowas haben?
Aber Antworten kriegen wir nie. Nur Gewaltspiele werden diskutiert. toll, anstatt endlich mal was in der Schule zu ändern.
Da gibt's so viele Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Die Betroffenen, Seelsorger, Einsatzkräfte, Fachleute, jeder hat eine ganz andere Sichtweise.
Und deswegen haben wir uns jetzt die Einzelnen näher betrachtet.
Zum Beispiel die Sicht der Einsatzkräfte. Sie sind die ersten Außenstehenden, die am Tatort eintreffen. Sie müssen schnell und effizient handeln können.
Und vor allem müssen sie jetzt perfekt beherrschen, was sie bisher nur theoretisch geübt haben. In Freising, damals lief zum Beispiel 2002 ein 22-Jähriger erst in seinem Betrieb und dann an seiner ehemaligen Wirtschaftsschule Amok und hat dabei 3 Menschen getötet und sich danach selbst in die Luft gesprengt.
Ja, und in Erfurt, ebenfalls 2002, stürmte Robert Steinhäuser sein Gymnasium und hat auch 16 Menschen umgebracht. Und anschließend hat er sich selbst getötet. Trotzdem waren die Erfahrungen der Einsatzkräfte in Erfurt und Freising ganz unterschiedlich.
Bei so einem Einsatz sind nicht nur die Opfer Betroffene, sondern auch die Einsatzkräfte. An eines dieser Attentate werden sich die Freisinger noch lange erinnern. Ein bewaffneter Schüler stürmt 2002 die örtliche Wirtschaftsschule. Josef Felten von der Polizei in Freising ist am Einsatz beteiligt. Er ist als einer der ersten am Tatort. Schwer ausgerüstet mit Maschinenpistolen und kugelsicheren Westen beziehen sie vor der Schule Stellung.
Gleich darauf kommen auch dann 2 Polizeihubschrauber, um zu schauen, ob der Täter eventuell flüchtet.
Die Flucht des Täters hätte fatale Ausmaße. Deswegen ist es wichtig, nicht in Hektik zu geraten.
Das Gute an der Sache war, dass erfahrene Beamte fort waren, die ohne großes Kommando gleich gewusst haben, wer was zu tun hat.
Das Team ist eingespielt. Jeder kann sich auf den anderen verlassen. Dennoch ist so ein Einsatz immer noch gefährlich. Eine wichtige Voraussetzung ist es deshalb, emotionale Einflüsse unterdrücken zu können.
Eine gewisse Angst haben wir immer, aber es ist Routine. Also man, alle denken, man, Mensch, jetzt wenn der rauskommt, der schießt vielleicht rum, dann muss ich ihn schießen.
Bei diesem groß angelegten Einsatz gibt es eine Menge Aufgaben. Diese bringen nicht zwingend eine direkte Auseinandersetzung mit dem Amokläufer mit sich.
Nachdem ich ja mit dem Täter keinen Kontakt hatte und auch nicht mit Schülern, die sind ja von anderen Leuten betreut worden, war das mehr oder weniger als ein normaler Einsatz.
In Freising wird zum Glück niemand schwerer verletzt. Ganz anders sieht es hingegen 2002 im Gutenberg-Gymnasium in Erfurt aus. Dr. Andreas Müller-Zürern vom Kriseninterventionsteam aus München wird bei seiner Ankunft mit einer ganz anderen Situation konfrontiert.
In Erfurt ist ja ein Polizeibeamter auch ums Leben gekommen. Da war also die Betroffenheit in der Polizei sehr groß.
Dr. Andreas Müller-Zürans Aufgabe ist es, die Opfer und Hinterbliebenen psychologisch zu betreuen. Doch aufgrund der schlimmen Ereignisse kann seine Betreuung nicht im Gymnasium stattfinden.
Ich bin dann relativ bald in eine, ich meine, es war eine Grundschule gegangen, wo vor allem die Menschen zusammensaßen, die einen Angehörigen vermissten.
Viele Menschen erhoffen sich dort Gewissheit zu bekommen. Kurz nach Andreas Müller-Zürans Eintreffen wird die Liste mit den Verstorbenen herausgegeben.
Das musste dann an die Vermissenden, also an die Hinterbliebenen ja überbracht werden, die Nachricht. Und das war natürlich schon ein sehr dichter, sehr bewegender Moment, weil die meisten doch noch irgendwie Hoffnung hatten.
Wie sich die Hinterbliebenen innerlich fühlen, ist nur sehr schwer zu erahnen. Ihre äußerlichen Reaktionen spiegeln jedoch ihr gefühltes Leid wider.
Wenn man jetzt denkt, da ist überall lautes Klagen, das ist also selten so. Es sind mehr, die mal zunächst sehr still sind.
Dr. Andreas Müller-Zürern hat eine langjährige Berufserfahrung. Dabei hat er gelernt, mit solchen Situationen sachlich umzugehen.
Also einerseits bewegt mich das natürlich immer, wenn Menschen mit dem plötzlichen Tod eines Angehörigen konfrontiert werden. Es ist aber andererseits auch so, dass es mich nicht so stark bewegen sollte, dass ich selber den Halt nicht mehr habe, den ich anderen Menschen geben möchte.
In diesem Beruf gibt es keinen klar definierten Dienstschluss. Deswegen ist es umso wichtiger, das Erlebte zu verarbeiten.
Das beschäftigt natürlich noch weiter, geht schon nach einerseits. Andererseits ist es aber auch wichtig, auch für die eigene Erholung, dass man dann irgendwie für sich auch abschalten kann.
Nach solchen Einsätzen haben sich die Einsatzkräfte ihre Ruhephase mehr als verdient. Das Erlebte zu verarbeiten fällt vielen sehr schwer. Um dies zu erleichtern, sprechen die meisten nach dem Einsatz mit Kollegen oder auch Psychologen. Auf diese Weise werden sie mit den schlimmen Ereignissen fertig.
Why does my heart feel so vain? Why does my soul feel so vain? Why does my heart my soul
HCG. Wir geben den Ton an.
Das Lied war jetzt gerade von Moby. Das heißt Why Does My Heart Feel So Bad? Und das ist es ja im Grunde auch. Also man hat ja gerade gehört, bei den Einsatzkräften, die einen, die fühlen sich eben schlecht, also ihr Herz. Die anderen sagen, ja, das war einfach ein Einsatz, ich komme damit klar. Also das ist eigentlich echt erstaunlich, wie verschiedene Menschen mit sowas umgehen können.
Ich glaube auch, also ich könnte mit so einer Situation ziemlich schwer klarkommen.
Die einen brauchen psychologische Unterstützung und die anderen, die können einfach voll die Distanz wahren.
Allerdings ist es auch was anderes, wenn du da jetzt als Einsatzkraft beteiligt bist, da geht es vielleicht noch leichter. Aber für die Leute, die da wirklich betroffen sind, das muss echt schwer sein.
Ich glaube, das verfolgt dich dann dein ganzes Leben. Ich meine, oh, Moritz, stell dir das mal vor, wenn da einer schießt, ja auf deine Freunde, auf Bekannte, vielleicht sogar auf dich selbst. Solche Bilder kriegt man doch nie wieder los.
Das glaube ich auch. Aber das wissen wohl die Betroffenen am besten. Deswegen haben wir uns mit dem Hausmeister des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt, Uwe Protenheimer, und dem Physiklehrer Lutz Pockel unterhalten. Die beiden waren im Gebäude, als der Amoklauf passierte. Gleich danach ist die Fahrerin Ruth Elisabeth Schlemmer zur psychologischen Betreuung eingetroffen.
Ich war bei der Tat unmittelbar dabei und habe die Identifizierung durchgeführt, Polizei gerufen, hat nur noch funktioniert. Ich war 5 Jahre in Therapie. Meine Verarbeitung haben Sie ja gerade gesehen. Das ist meine kleine Tochter. Sie ist jetzt 6 Jahre alt. Ja, ohne Familie wollte ich es wahrscheinlich gar nicht verarbeiten können. Mein Leben hat sich eigentlich gravierend verändert. Man wird ruhiger. Man geht nachdenklicher durch die Welt, offener, mit offenen Augen.
Ich bin mittendrin gewesen und dadurch war ich da ganz nah. Ich war nach diesem Nachmittag natürlich auch körperlich erstmal ganz müde. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich an den Küchentisch gesetzt und habe überlegt, was machen wir heute Abend? Und habe einen Psalm geschrieben. Da kann man alles reinpacken. Das ist Gespräch, das ist Gebet, das ist Wut, das ist alles. Und indem ich das gemacht habe, hat es mir natürlich auch schon Erleichterung verschafft. Und so habe ich diese ganzen Tage und diese ganze Zeit immer wieder auch gut überstehen können, weil ich eben immer wieder in dieser Geborgenheit gelebt habe. Und es waren ganz viele Leute aus Gemeinde, aus Bekannten- und Freundinnenkreise, die in dieser Zeit auf den Anrufbeantworter gesprochen haben, mir ein Glas Marmelade hingestellt haben, mir irgendwas vor die Tür gelegt haben. Immer so als Zeichen, wir tragen das mit. Dadurch, dass ich immer wieder eine Aufgabe hatte, eben in der Begleitung und in dem Nachdenken, was ist jetzt morgen dran, was machen wir, was sprechen wir, was sage ich, habe ich mich natürlich selber auch da herausgearbeitet.
Na, ich war damals unmittelbar dabei. Ich bin in der Prüfungsaufsicht gewesen und als das passiert war, war ich tatsächlich im Gebäude. Und dass ich hier noch sitzen kann, ist einfach nur dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass ich eine Etage höher saß als die anderen Kollegen, die umgekommen sind. Also ich merkte ja erstmal, dass es das geschossen wird an der Schule. Und als ich da oben in der letzten Etage war und aus dem Fenster guckte, sah ich meine Kollegen und die Schüler über den Schulhof rennen und über den Zaun steigen. Ich wusste ja auch gar nicht, was es für ein Täter war, was der vorhatte, ob das ein ehemaliger Schüler war. Das ging mir überhaupt nicht in die Gedanken, das kam überhaupt nicht in den Sinn in dem Moment. Ich habe ganz, ganz große Angst gehabt natürlich. Es war ein ganz furchtbares Hin und Her der Gefühle, ja. Ich hatte zitternde Knie, habe wirklich das Gefühl gehabt, hier komme ich nicht wieder raus. Das war's jetzt. Habe überlegt, bin ich mit all meinen Freunden im Reinen? Ist da irgendwas was offen? Dann habe ich wieder die Zuversicht gehabt, rauszukommen oder die Hoffnung. Dann war sie wieder weg. Also das war eine Berg- und Talbahn, eine Achterbahn, die ich da gefahren bin, stundenlang, bis wir da rausgeholt wurden vom SEK. Das war wirklich grässlich. Und erst hinterher habe ich ja erfahren, wer das war. Ich weiß nicht, dass ich dann irgendwie zusammengekracht bin. Es hat ganz viele verschiedene Phasen gegeben, in denen ich mich danach befand. Zunächst mal war alles total grau um mich rum und ich habe nur noch funktioniert und eigentlich gar nicht mehr Emotionen wahrnehmen können. Dann kam eine Phase, wo ich wütend und aggressiv war auf alles, dass ich da um mich drumherum tat. Ich fühlte mich immer ungerecht behandelt, obwohl es von außen gesehen gar nicht so war. Und so richtig zurechtgekommen bin ich lange nicht. 2 Jahre später habe ich dann tatsächlich mit einer Traumatherapie angefangen, die mir dann aber auch wirklich über 2 Jahre hinweg so ganz langsam wieder geholfen hat, zurechtzukommen. Aber verarbeiten, glaube ich, ist ein Wort, was hier überhaupt nicht hinpasst. Man kann es irgendwo einordnen. Irgendwo lernen damit zu leben, die Erinnerungen holen dann immer mal wieder ein. Und es gibt auch immer wieder Phasen, wo man durch Albträume gequält wird, Nacht für Nacht. Und dann geht es aber auch wieder besser.
Solitaire, tell me where you want. 'cause you never know.
Wir geben den Ton an.
Das war jetzt gerade von den Red Hot Chili Peppers Tears. Genau das trifft es ja auch eigentlich. Tears, Tränen. Ist schon krass, wie schafft man es nur, mit sowas klarzukommen, nur weil einer nicht mit sich und seinem Leben zurechtkommt.
Eben, das ist doch genau das, was wir wissen wollen, oder? Ich meine, warum werden nicht solche Fakten in den Medien geschrieben?
Das denke ich mir auch immer. Wir können uns doch immer überhaupt erst überlegen, wie wir am besten gegen so etwas vorgehen, wenn wir eine wissenschaftliche Grundlage dazu haben.
Dafür haben sich unsere Reporter Maxi, Matthias und Andi aufgemacht. In München haben sie sich mit dem Psychologen Andreas Müller-Züran unterhalten, der ja auch schon in Erfurt im Kriseninterventionsteam war. Und in Berlin haben sie mit der Doktorandin Rebecca Bondy gesprochen, die sogar ein Buch mit Fakten über Amokläufer geschrieben hat.
Die Beweggründe eines Amokläufers zu verstehen fällt schwer. Auch Experten können die Gründe für einen Amoklauf nicht ganz erklären. Laut der Berliner Psychologin Rebecca Bondy gibt es aber Gemeinsamkeiten bei allen Amokläufern.
Es gibt halt bestimmte Risikofaktoren. Das sind zum Beispiel Gewaltfantasien, der Konsum gewalthaltiger Medien, Depressionen, schulisches Versagen. Ja, und dann ist es eben noch entscheidend, dass man auch Zugang zu Waffen einfach hat. Und häufig, bevor es dann wirklich zu so einer Tat kommt, gibt es nochmal ein entscheidendes Verlustereignis.
Aber auch das familiäre Umfeld der Täter spielt eine wichtige Rolle.
Zum Beispiel ist es so, dass man gefunden hat, dass die Familien teilweise eher dysfunktional sind, also dass zum Beispiel keine Kommunikation innerhalb der Familie stattfindet.
Der Münchner Amok-Experte Andreas Müller-Züran sieht aber besonders darin einen Grund für den Amoklauf.
Dass ein Mensch im Vorfeld die Erfahrung machen musste, nicht beachtet zu werden, unwichtig zu sein, übersehen zu werden und dann durch so eine Tat in den Mittelpunkt der Wahrnehmung rückt.
Das heißt aber noch lange nicht, dass jeder mit verletztem Selbstwert gleich zum Amokläufer wird.
Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viel mehr Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die sowas in der Fantasie planen und in der Fantasie durchgehen, es aber nie in die Realität umsetzen. Und dass es dann nur ein ganz kleiner Prozentsatz ist oder Promillesatz ist von Menschen, die das dann in die Realität umsetzen.
Und natürlich gibt es da noch die in den Medien immer wieder aufgeworfene Frage, ob Computerspiele Auslöser für einen Amoklauf sind.
Also das Problem ist, wenn man das versucht monokausal zu erklären, also wenn man sagt, nur wegen des Killerspiels kommt es dann zu so einer Handlung, da gehört noch einiges mehr dazu, das Killerspiel ganz alleine sicher nicht, weil dann wäre das ein Phänomen, der Amoklauf, mit dem wir es täglich x-mal zu tun hätten, allein hier in München.
Es ist allerdings schon so, dass wir auch bei den deutschen Tätern jetzt eine Beschäftigung mit gewalthaltigen Computerspielen oder anderen gewalthaltigen Medien schon finden, aber natürlich in wirklich einem exzessiven Ausmaß finden.
Er ist neu in der Stadt, er wohnt hier erst seit 2 Wochen. Auf seiner neuen Schule hätten sie ihn beinahe abgestochen. Sie nennen ihn jeden Tag Arschloch, Trottelidiot. Und wenn er seine Schnauze nicht hält, machen sie ihn tot.
Er versucht sich zu wehren, seinen Peiniger zu erklären. Doch sie stehen drauf, täglich seine Fresse zu polieren. Sein Geld abzukassieren, ihn in den Müll zu stecken. Seine Freunde stehen daneben und obwohl sie alles schrecken, gucken sie nur zu.
Sie lassen die Täter vollstrecken. Sie haben zu viel Schiss, um sich mit seinem Blut zu bekleppen. Genauso wie die Lehrer. Alle decken die Schweine, also hat er keine Wahl und bleibt wie immer alleine.
Ich schwöre Rache, Rache für jeden einzelnen Tag. Ich schwöre Rache, Rache für jeden einzelnen Schlag. Ihr habt mich fertig gemacht, mein Leben hat keinen Sinn. Doch heute rächt ich mich.
Kommt der Grüne
und blau geschlagen nach Hause. Meistens geht er schon nach der ersten großen Pause und er schließt sich ein in seinem Kinderzimmer. Seine Eltern müssen shoppen, keiner hört sein Gewimmer. Und so fasste er den Plan, seine Qualen zu beenden, keine Angst mehr zu zeigen, seine Schänder zu blenden. Er besorgt sich eine Wumme für 180 Mark, träumt von dem Massensarg, in dem alle diese Wichser liegen, die ihn mit Schlägen foltern und sich jetzt nicht mehr bewegen, ihn nicht mehr bekriegen. Das ist seine Art zu siegen, jetzt oder nie. Er weiß genau, dass er's machen muss. Nur ein einziger Schuss, dann ist Schluss.
Ich schwör Rache.
Rache. Das ist wahrscheinlich fast immer das Motiv von Amokläufen, jedenfalls irgendwie. Aber zeigt ja schon das Lied so diese Schuldfrage. Wer ist da jetzt für verantwortlich? Meistens ist der Täter ja auch irgendwie nur ein Opfer oder auch nicht. Die bisherigen Sichtweisen, auch wenn wir die zum Glück nicht selbst erlebt haben, die kann man ja schon irgendwie nachvollziehen.
Ja, was man aber irgendwie nie verstehen wird, ist die Sicht des Amokläufers.
Ja, das ist doch wirklich immer so, oder? Nach jedem Amoklauf fragt man sich das. Und niemand kann den Täter so wirklich hundertprozentig verstehen.
Vielleicht kann man sowas auch gar nicht verstehen. Aber wir können es zumindest versuchen, es erklären.
Und diesen Versuch, den haben wir jetzt in ein Hörspiel gepackt. Wir begleiten jetzt den späteren Amokläufer Patrick auf dem Weg zu seinem letzten Schultag. Dabei basieren die Persönlichkeiten im Hörspiel auf den bisher gesicherten Erkenntnissen zu Amokläufern.
Radio HCG, wir geben den Ton an.
Szene 1, der Filmabend. Personen: Patrick, Freund Simon, Freund Peter.
Gib mal die Chips her, Peter.
Nee, Simon, das sind unsere.
Ja, was schau denn jetzt an, Jungs?
Ja, ein Splatterfilm, das haben wir schon lange nicht mehr angeschaut.
Nee, da hab ich jetzt echt gar keinen Bock drauf. Komm, lass uns irgendwas Neues anschauen, bitte.
Wie wär's mit Madagaskar?
Ach komm, Peter, nicht so ein Zeichentrickscheiß, ich hasse sowas.
Ja, und wie wär's mit Kill Bill?
Ja, Kill Bill ist echt einer der geilsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Also den könnten wir wirklich anschauen heute.
Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Altes klingonisches Sprichwort.
Endlich mal wieder ein richtig geiler Film. Aber ganz ehrlich, Jungs, sie hat doch wirklich recht gehabt, oder? Also das müssten wir wirklich mal wieder öfter machen.
Ja, war cool.
Also dann bis morgen. Schule. Also da habe ich wieder gar keinen Bock drauf, ganz ehrlich.
Ja, und wir bekommen auch noch Mathe raus. Naja, also bis dann.
Ja, geh es erst dann.
Ja, geh. Ciao dann.
Szene 2. Die Schule. Personen: Patrick, der Lehrer, Freund Simon, Mitschüler Jan.
So, und jetzt zum Schluss gebe ich noch die Klausur raus. Es gab teils sehr positive Ergebnisse, teils aber leider auch eher negative.
Ja, eine 2, yes. Was hast du, Patrick?
Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht.
Da, Patrick, war mal wieder mal nichts. So langsam solltest du dir echt Gedanken machen.
Über was denn bitte?
Oh, Patti, nicht gleich weinen.
Haha, du bist wieder voll lustig heute.
Ja, du hast ja wieder einen schlagfertigen Tag, oder?
Boah, kannst nicht einfach mal die Klappe halten?
Ja, genau, jetzt hört halt mal auf.
Oh, wie süß. Halten die beiden Weiche heute zusammen. Ihr seid ja echt schnucklige zwei.
Mann, tu uns echt mal einen Gefallen und sei einfach still, okay?
Hey, jetzt Ruhe da hinten.
Was denn? Ich wollte nur ein bisschen nett sein zum Party, ja? Ist ja sonst keiner.
Szene 3. Das Kartfahren. Personen: Patrick, seine Freundin Marie,
Freund Simon, Freund Peter.
Ja, Patrick, komm, du schaffst es!
Haha, du Loser, wir sehen uns dann im Ziel!
Ja, Peter, das werden wir dann schon singen! Ah, oh, Mist, Mann! Jetzt muss ich dir schon wieder einen ausgeben.
Ach komm, Süßer, reg dich noch nicht immer gleich so auf.
Ja, Patrick, jetzt komm mal runter, das ist doch nur ein Spiel.
Und Leute, was ist denn heute Abend eigentlich mit Rabatt?
Ja, auf jeden, Mann, boah, das wird so geil, ich freue mich schon total.
Ja, ich glaube auch, dass es richtig cool wird.
Ja, nee, Mann, ich habe echt gar keinen Bock drauf. Heute war echt ein scheiß Tag.
Ach komm schon, Schatz, lass dich nicht so hängen. Du hast doch versprochen, dass wir heute Abend was machen. Bitte.
Ja, Patrick, jetzt komm schon, es geht bestimmt voll ab.
Was ist denn jetzt, Patrick? Bist schon dabei, oder? Außerdem musst du mir eh noch einen ausgeben.
Ja, reit nur drauf rum, Peter.
Ja, ist schon okay. Also bis dann.
Ciao.
Na komm schon, wir machen uns davor einen schönen Abend und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du mitkommst.
Szene 4. Die Party. Personen: Patrick, der Barkeeper, später Marie.
Hey, ich hätte gern Bier.
Nein, Mann, verpiss dich.
Hallo? Ich möchte ein Bier kaufen. Kann doch wohl nicht so schwer sein.
Ey, geht's noch? Hast du nicht kapiert, Junge? Du bekommst keins.
Ja, wie? Ich krieg keins. Geht's noch? Seit wann bekommt man mit 18 kein Bier mehr?
Pass mal auf, kleiner Knecht. Ich hab's dir gerade schon mal gesagt. Du bekommst hier keins. Damit war's das. Basta. Jetzt verpiss dich.
Boah, echt, Mann. Was für ein Scheißtag. Wo ist Marie eigentlich? Toll, die amüsiert sich wieder prächtig. Warum habe ich mich bloß überreden lassen, mitzukommen? Nicht mal was zum Trinken kriegt man hier in den Schuppen. Ich hätte wirklich zu Hause bleiben sollen. Computer spielen oder so. Da müsste ich jetzt nicht in der Ecke stehen und zuschauen, wie sich alle amüsieren. Dann würde ich jetzt erstmal richtig rumballern. Mann, das wär's echt, wenn ich dem Arsch von Flo einfach den Kopf wegpusten könnte. Dann würde er nicht die ganze Zeit mit Marie tanzen. Oder Jan den Headshot verpassen. Das hätte er verdient, der scheiß Idiot. Dann würde ich es ihm endlich mal zurückzahlen, dass er mich ständig vor allen lächerlich macht. Oder einfach den ganzen Laden hier in die Luft fliegen lassen. Den braucht doch eh keiner, die ganzen scheiß Luschen hier.
Hey Schatz, was ist denn los mit dir? Du schaust schon die ganze Zeit so deprimiert für dich hin. Da kommt überhaupt keine Stimmung auf. Jetzt lass dich mal ein bisschen gehen, sonst hättest du auch gleich zu Hause bleiben können.
Ja, stimmt, hätte ich. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt gekommen bin. Ist doch eh total scheiße hier. Geh doch wieder tanzen mit deinem Flo. Du hast sowieso keine Ahnung von mir.
Patrick, was soll denn das jetzt? Ich hab dir doch gar nichts getan. Boah, manchmal kannst du echt so ein Arsch sein.
Ich ein Arsch? Ja klar, super, jetzt bin's ich wieder. Ihr könnt mich alle mal.
Szene 5. Der Tag danach. Personen: Patrick, die Mutter, später Marie.
Guten Mittag, mein kleiner Stöpsel. Du bist aber früh auf, gestern ein bisschen zu lang gefeiert, was? Naja, ist ja auch egal. Ich muss los. Oh Gott, schon so spät. In einer halben Stunde treffe ich mich mit Lisa im Wellnesscenter. Ciao, mein Schatz. Hab dich lieb.
Ja, passt schon.
Ach ja, Papa hat angerufen.
Ja und?
Er hat gemeint, dass er es wahrscheinlich nicht bis zu deinem Geburtstag nach Hause schafft. Hat irgendwie gerade einen ganz wichtigen Kunden an der Angel. Naja, von dem Geld kriegst du ja später auch was. Ach ja, und er wollte wissen, wie Mathe gelaufen ist. Wie ist es denn eigentlich gelaufen? Also ich muss los. Aber wenn du schon daheim bleibst, dann ruf ihn wenigstens zurück, ja?
Warte mal kurz.
Mein Kleiner, für sowas habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Ach, du bist ja schon so groß geworden. Jetzt muss ich aber los. Hab dich total lieb. Bye, bye.
Boah, wer will denn jetzt schon wieder raus? Ja, Simon, ist klar. Kennst du schon die neue Walter P99? Ja, echt, die gibt's schon. Ey, die muss ich mir sofort mal anschauen. Boah, ist die geil. Wo hast denn die her? Im neuen Visier? Hey, cool, den hole ich mir heute sofort. Ja, okay, ciao dann. Ja.
Hi. Hast du vielleicht kurz Zeit?
Ist irgendwas?
Ja, naja. Also, können wir uns kurz treffen?
Okay, was soll das? Hast du irgendein Problem oder so?
Naja, also, du bist gestern einfach gegangen.
Ja und? Ich hatte auch jeden Grund dafür, oder?
Ja, aber ich war dann irgendwie so alleine und ich weiß auch nicht, irgendwie...
Ja, was geht denn jetzt? Komm mal klar auf dein scheiß
ja,
Leben.
Ja, aber du weißt doch, der Flo und...
Willst du mich eigentlich verarschen? Was habt ihr gemacht?
Hm?
Ja, keine Ahnung. Ich war so betrunken und du bist so gemein zu mir gewesen und irgendwie haben wir uns dann geküsst. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
Du Schlampe! War ja klar, dass man dir nicht vertrauen kann. Aber das wird dir noch sowas von leid tun. Ich leg euch alle um. Den behinderten Wichser puste den Kopf weg.
Aus aktuellem Anlass stehe ich hier vor dem Max-Kuhn-Gymnasium. Laut Polizeimeldungen soll sich hier gerade ein Amokläufer aufhalten. Die Polizei hat das Gebiet bereits weiträumig abgesperrt und versucht, das Gebiet zu evakuieren. Wer der Amokläufer ist und ob es Opfer gab, ist bisher noch nicht bekannt. Wir wissen auch nicht, ob der Amokläufer ein Schüler dieses Gymnasiums ist oder es besucht hat. Sobald wir nähere Informationen von der Polizei haben, melden wir uns natürlich aktuell sofort wieder bei Ihnen.
Wenn man sich sowas anhört, irgendwie ist das was, das könnte auch jedem passieren, oder? Also, ich weiß nicht, es können halt einfach manche Leute überhaupt nicht damit umgehen, oder?
Ja, ich dachte auch, dass es nicht so schlimm ist, wenn man jemanden wegen einer schlechten Note ärgert. Aber dass manche Menschen da so sensibel drauf reagieren, hätte ich echt nie gedacht.
Gerade deshalb sollte man eben vor allem in der Schule darauf achten, wie sich Schüler verhalten. Und dann halt versuchen, dass man möglichst früh solche Konflikte lösen kann.
In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we build our castle in the skies and in the sand. Design a whole world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no ends. All this world ain't got no ends.
Das war Sky and Sand von Paul Kalkbrenner. Die Buchautorin Ines Geipel ist auf eine ganz andere Weise an das Thema rangegangen. Sie hat für den Amoklauf in Erfurt nicht den Täter persönlich verantwortlich gemacht, sondern die Nachwendegesellschaft. Und in ihrem Buch Für heute reicht's hat sie dann die rückhaltlose Aufklärung des Amoklaufs gefordert.
Ines Geipel verspricht ein Durchbrechen der Mauer des Schweigens. Aber ist ihr das wirklich gelungen?
Radio HCG. Wir geben den Ton an.
Ines Geipel, Ex-Sportlerin aus der ehemaligen DDR, hat versucht, mit ihrem Buch Für heute reicht's, den Amoklauf von Erfurt aufzuklären. Dabei kommt ihre eigene subjektive Sichtweise des Amoklaufs zum Vorschein. Ihrer Meinung nach wurde der Täter von der Gesellschaft zum Explodieren gebracht. Die individuelle Schuld des Täters vernachlässigt sie.
Man hat ja im Grunde das Gefühl, das sind so wie Lebendbomben, ja, die sich so die auf praktisch ihren Zündmoment nur warten.
Diese Aussage benutzt er als Grundlage, um eine eingehende Beschäftigung der Gesellschaft mit dem Thema Amoklauf zu fordern.
Es ist ja auch die Frage, wie ein Einzelner sich dann in die Öffentlichkeit stellt. Und deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist es wichtig, dass das gesellschaftlich behandelt wird.
Die Autorin lässt eine fiktive ehemalige Mitschülerin Elsa im Fall des Amoklaufs ermitteln. Elsa findet heraus, dass den Behörden bei der Bearbeitung des Amoklaufs große Schnitzer unterlaufen sind. Diese Ungereimtheiten machen der Autorin auch nach 7 Jahren noch Sorgen.
Dieses sehr unaufgeräumte Klima ist eigentlich das, was mich immer noch beschäftigt. Die Angehörigen haben ja noch nicht mal die Obduktionsbilder. Die haben noch nicht ein Abschlussbild, ja, von dem, was da passiert ist. Das finde ich schon bedenklich, höchstgradig bedenklich.
Für den eigenartigen Umgang der Charaktere im Buch und der Erfurter macht die Autorin die Postwendegesellschaft der DDR verantwortlich.
Mit Erfurt war es tatsächlich so, dass die ganze Stadt betroffen war. Es war eine betroffene Stadt, es war eine Traumastadt. Und da gab es eine Spezifik, glaube ich, ne, mit diesem Ostdeutschland. Also eine Nachwendegesellschaft, die nicht gelernt hat, mit Öffentlichkeit umzugehen.
Ines Geipel hat also mit ihrem Buch Einblicke in ihre Sichtweise des Amoklaufs gegeben. Die wirklich wichtigen Fragen, die nach so einem Amoklauf offen sind, kann sie jedoch nicht klären.
She work a girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's with the club all hazy, spotlights don't know you're just this baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Just how we be on me. Backstroke and sweat soaking on into my set sheet. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit you begin to love. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's on the globe all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down and talk on me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Ooh, she wants it. She wants it, she wants it, I gotta give it to her. She wants it, she wants it, she wants it, I gotta give it to her.
Radio HCG, wir geben den Ton an.
Das war Milo mit IO Technology. Als Grund für einen Amoklauf, also den Fall der Mauer, wie Ines Geipel im vorherigen Beitrag behauptet hat, ob die Erfurter das auch so sehen?
Vor 7 Jahren, am 26. April 2002, ist Robert Steinhäuser am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt Amok gelaufen. Dabei hat er 16 Menschen und anschließend sich selbst getötet.
Klar, dass man darüber nicht so schnell hinwegkommt. Jedes Jahr am 26. April gibt es in Erfurt eine Gedenkveranstaltung. Unsere Reporter haben die Emotionen dort eingefangen.
11 Buchstaben sind an den Fenstern des Gutenberg-Gymnasiums einzeln aufgeklebt. Wir gedenken. Vor der Schule haben sich hunderte von Trauergästen versammelt. Autos stehen kreuz und quer auf der Straße. Aus dem roten VW steigt eine Frau aus. Sie weint. Tränen laufen über ihr Gesicht. Die Angehörigen lassen weiße Luftballons mit kleinen Briefchen aufsteigen. Eine Botschaft an die Verstorbenen. Nun wird die offizielle Trauerfeier aufgelöst. Einige verlassen schon die Gedenkveranstaltung. Sie sehen sehr mitgenommen aus. Andere bleiben noch. Sie legen Blumen unter die Gedenktafel. Darauf stehen die Namen der Opfer. Die Musik hat bereits aufgehört zu spielen. Nein, heute ist kein Tag wie jeder andere. Heute, vor 7 Jahren, hat Robert Steinhäuser die Schule gestürmt. 18 Menschen sind dabei gestorben. Auch nach so langer Zeit ist die Trauer noch sehr groß.
Also ich hatte eine sehr enge Freundin an der Schule, die mit ermordet worden ist, die Stellvertreterin Rosi Hanna. Und außerdem war noch mein Enkelkind damals in Klasse 5, die jetzt auch in der 12. Klasse ist.
Die eine Enkeltochter, die war mit ihren Freunden da. Und wir hatten echt gedacht, das ist gar nicht so. Wir haben das alles gehört, alles mitgekriegt. Ich habe erst gedacht, das sind Hammerschläge, dabei waren es die Schüsse.
War sehr ängstlich. Ja. Und man hat eben gelernt, dass man nicht auf dem Weg zur Schule um das Kind Angst haben muss, sondern sogar wenn es in der Schule ist. Und das war eine sehr traurige Erfahrung.
Meine Schulkameradin, ihr Vater war der Polizist, der erschossen wurde. Und er ist immer mit uns auf Klassenfahrten gefahren. Deswegen haben wir da Anteil dran genommen.
Wir gehen mit den Schülern in den Innenhof. Viele ehemalige Schüler sind ebenfalls hier. Sie sehen unser Mikrofon und wenden sich ab. Auch nach 7 Jahren scheint das Trauma noch nicht überwunden worden zu sein. Ein Stückchen weiter stehen noch viele Trauergäste im Hinterhof. Er führt in die Schulkantine, wo extra für heute ein Kuchenbuffet aufgebaut worden ist. Die meisten langen kräftig zu. Sie unterhalten sich und tauschen sich aus. Man glaubt es kaum, aber nichtsdestotrotz ist die Stimmung doch ziemlich heiter. Auch von außen haben die Trauernden Halt bekommen. Die Gemeindepfarrerin Ruth Elisabeth Schlemmer hat den Amoklauf selbst miterlebt. Jedes Jahr versucht sie im Gottesdienst den Trauernden ein Stück weiter nach vorne zu helfen.
Heute nun gerade ist Sonntag und da haben wir bei uns natürlich den Sonntagsgottesdienst auch genau unter diesem Thema gefeiert. Im Anschluss daran dann auch die Glocke lange läuten lassen, weil um 11 ist bei uns hier der Punkt, wo eben damals geschossen wurde und wo wir dann ganz lange die Glocke läuten lassen. Und heute Abend laden wir nochmal diejenigen ein, die nicht in den Gottesdienst kommen wollen oder die einfach abends nochmal zur Ruhe kommen wollen. Und da werden wir auch nochmal die Namen nennen und werden aber auch noch Kerzen für die Opfer in Winnenden dazustellen. Und mit so einer Gruppe haben wir dann jedes Jahr versucht, ein Symbol zu finden. In einem Jahr hatten wir das Bild einer Baumscheibe. Wenn man drauf guckt auf so eine Baumscheibe, dann sieht man, wie dieser Baum gewachsen ist. Und wenn es Verletzungen gab, dann sind diese Verletzungen immer in dieser Baumscheibe zu sehen. Aber ein Baum mit den Lebensringen wächst drumherum, er wächst weiter. Aber wie so eine Narbe bleiben diese Verletzungen da. Wir leben mit so einer Narbe, die einen schlimmer, die anderen weniger schlimm. Wir leben mit so einer Narbe, aber das Leben selber geht weiter. Aber wir haben gemerkt, normal wird für uns dieser Tag nie.
Nein, der 26. April wird nie ein normaler Tag für die Erfurter werden. Auch wenn der Schmerz nach und nach verblasst, so wird die Erinnerung an die schreckliche Tat für immer bleiben.
Holding on your rope got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound.
that you need me, then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say that it's too late to apologize.
Stimmt, it's too late to apologize. Für sowas kann man sich einfach, man kann sich da einfach nicht für entschuldigen. Das ist, ich glaube, nichts auf der Welt kann sowas gut machen. Genau deswegen hilft der Gedenktag halt vielen Beteiligten, weil sie halt mit anderen Betroffenen reden können. Und dabei kann man, glaube ich, sowas viel besser verarbeiten.
Und wenn man dieses Thema dann in Lieder verpackt, sollte man eigentlich glauben, dass etwas sehr Bewegendes rauskommt.
Das Lied Amoklauf der Band Mono für alle hat aber eine ganz andere Wirkung. Mit ihrem niedlich klingenden Refrain und dem brutalen Text wirft die Band ziemlich viele Fragen auf.
Das ist schon ein ziemlich harter Text. Wie kann man eigentlich so etwas Schreckliches verniedlichen?
Ja, was will die Band jetzt eigentlich mit ihrem Lied aussagen? Also in verschiedenen Interviews hat die Band ziemlich fragwürdige Aussagen gemacht. Das hat uns natürlich neugierig gemacht und deswegen hat Niklas die Jungs interviewt und dabei ganz andere Antworten bekommen.
Radio HCG, wir geben den Ton an.
Ich sitze hier Backstage mit Mono für alle, die hier im Buchlohe ein Konzert geben. Vorher haben sie sich aber noch einen Moment für uns Zeit genommen. Dabei geht es besonders um das kontrovers diskutierte Lied Amoklauf. Du bist der Bassist der Band. Warum habt ihr euren Refrain so ohrwurmartig gestaltet?
Machen wir eigentlich immer so. Aber es ist letzten Endes für uns künstlerisches Mittel, dass man auf der einen Seite so hinausgeht und auf der anderen Seite zum Beispiel mit so einer eher durigen Melodie dann im Grunde genommen Irritation hervorruft, weil man dann unter Umständen denkt, so mein Gott, das passt jetzt überhaupt nicht mehr zusammen.
Gleich in der ersten Strophe sagt ihr, dass das Ich das nicht mehr aushält.
Ja, wir haben uns das einfach vorgestellt. Es muss ja irgendwie einen grundsätzlichen Anlass geben, dass die Leute das machen, ja. Und da wir das auch jetzt nicht irgendwie näher zusammenfassen wollten oder konkretisieren wollten, haben wir halt einfach allgemein gesagt, heute halt es nicht mehr aus. Also das ist ja auch ein guter Anfang, dass man versteht, jetzt passiert irgendwas.
Ja, wir haben mal im Internet recherchiert, ein paar Foren und einige Aussagen gefunden, wie zum Beispiel, das Lied ist zwar ein Ohrwurm, das immer wieder hören, aber man darf das nicht ernst nehmen, muss es mit Humor sehen. Wo würdet ihr jetzt das Lied ungefähr einordnen?
Also Humor ist auf keinen Fall, also wir sind ja keine Kabarettgruppe.
Andere schreiben nämlich auch, es ist echt das beste Lied für alle deutschsprachigen Counter-Strike-Zocker.
Ja, also wir haben das jetzt auch nicht geschrieben für irgendwelche Ego-Shooter-Spiele. Wer das dazu hören will, also ich kann ja nicht über andere Leute beherrschen.
Und wenn ich morgens auf die Arbeit gehe, muss ich mir das Lied zigmal hintereinander anhören, um nicht depressiv zu werden. Wenn ich in meinem Betrieb wieder die Schwachköpfe sehe und sie mich dann unterdrücken, gibt mir dieses Lied wieder neuen Mut. Ich stelle mir dann zum Beispiel einfach vor, ich halte denen eine Pistole an den Kopf. Ja, was würden Sie jetzt antworten, wenn Sie die Möglichkeit Möglichkeit hätten.
Der sollte sich vielleicht mal der Arbeitgeber Gedanken drüber machen, weshalb sein Arbeitnehmer solche Gedanken pflegt. Also der hat quasi über das Lied vielleicht sogar ein Ventil gefunden.
Ihr beschreibt, wie der Amokläufer unschuldige, hilflose Menschen ermordet, aber auch alte, kranke oder eine Frau mit Kind. Warum scheint der Protagonist eurer Meinung nach Spaß daran zu haben, sich gerade Menschen zu rächen, die eigentlich gar nichts mit seiner Tat zu tun haben?
Ich weiß nicht, ob er Spaß dabei hat. Das glaube ich nicht, dass er Spaß dabei hat. Wir haben uns das einfach so vorgestellt, dass er das einfach so macht, also planlos.
Wie sitzt momentan die rechtliche Lage?
Momentan ist es in Marburg an der Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft in Marburg hat bewirkt, dass eben entsprechende Videos aus dem Internet gelöscht werden. Und die Landesanstalt für Medien in Baden-Württemberg, die hat das Lied begutachtet und hat festgestellt, also, dass endgültig das Lied doch beispielsweise durchgehend im Radio gespielt werden kann. Haben sogar gesagt, dass der Täter in der letzten Strophe seine Tat sogar reflektiert und dadurch, dass im Grunde genommen schon wieder, nach deren Meinung, bestimmten pädagogischen Wert sogar besetzt. Ja. Also genau das Gegenteil, wie es jetzt zum Beispiel Staatsanwaltschaftslied.
Ihr bestreitet den Vorwurf dann, dass euer Lied, Zitat, derzeit Anlass von sogenannten School-Shootings ist und war, so also wie in Erfurt zum Beispiel.
Ich glaube sogar, dass ein Täter eher davon Abstand nimmt.
So ein Lied einfach unmöglich. Also egal, was man damit eigentlich aussagen wollte oder wie es gedacht ist, ich finde einfach, das kann man Leuten, die von so einem Amoklauf betroffen sind, einfach nicht antun, dass man das in so eine Form fasst. Ich bin der Meinung, wenn man da ein Lied drüber macht, dann sollte man da auch kritisch rangehen und auch seine Meinung darin äußern und es nicht so stehen lassen und sagen, ja, ihr könnt euch ja dann was zu denken.
Musik ist nicht das einzige Medium, in dem Amoklauf thematisiert wird.
Natürlich gibt's auch eine Sichtweise der Filmbranche. Filme greifen auch das Thema auf. Zum Beispiel der Film Ihr könnt euch niemals sicher sein. In dem Film hat das Phänomen Amoklauf das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern schon ziemlich gestört.
2008 war er dann zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen. Daraufhin haben sich unsere Reporterinnen Kathi und Chrissy mit den Drehbuchautoren Volker und Eva Zahn, der Regisseurin Nicole Wegmann und der Schauspielerin Luise Berndt unterhalten.
Radio HCG. Wir geben den Ton an.
Der Film erzählt die Geschichte des 17-jährigen Jungen Oliver Rother. Oliver wird verdächtigt, ein Amokläufer zu sein. An seiner Schule gerät er mit seiner Deutschlehrerin in Konflikt. Denn sie erkennt sein Talent für das Schreiben von Rap-Texten nicht und gibt ihm bei einer Klassenarbeit eine 6.
Die Frage war ja, welche äußeren und inneren Faktoren führten zu Werthers Selbstmord?
Das ist von Ihnen größtenteils auch recht schlüssig beantwortet worden. Charlotte, bei Ihnen hat mir gefallen, dass Sie die Nachhaltigkeit des Romans durch Parallelen zur heutigen Zeit herausgearbeitet haben. Das ist Ihnen auf intelligente und auch wirklich sehr sensible Art richtig gut gelungen, richtig gut. Das kann man bei Ihnen leider nicht sagen.
Sie geben mir 0 Punkte?
Thema verfehlt.
Wieso das denn?
Fragen Sie mich das im Ernst?
Ja.
Nirgendwo Sturm und Drang, überall Zwang, der die Seele frisst, angepisst von den Leuten, gedisst, alles verlogen, nur die Drogen, die ein weißes Rauschen machen, Lottes schwarze Augen, die lachen, er ist Werther, wohin geht er, wie viel Meter bis zum Schlund und so weiter und so weiter.
Ja, und wo ist das Problem?
Sie sollten eine Interpretation schreiben und Sie liefern mir hier Wortsalat.
Ich habe versucht, mich in Werthers Psyche einzufühlen, um so seinen multikausal begründeten Suizid zu erklären.
Oliver, wenn Sie nicht langsam aufhören mit den Spinnereien, weiß ich echt nicht, wie Sie versetzt werden wollen.
Wenn ich nicht versetzt werde, dann ist das Ihre Schuld.
Als er aus dem Klassenzimmer geht, verliert er einen seiner selbstgeschriebenen Songtexte. Darin will er seine Lehrerin umbringen.
Frau Vollrath, heute ist Judgment Day. Das war's, letzten 6. Raus aus dem Zimmer, ab in die Ecke. Ich knall euch ab. Nachricht für euch, Vollrath verrecke.
Daraufhin wird er verdächtigt, ein Amokläufer zu sein. Die Regisseurin Nicole Wiegmann hat bei den Dreharbeiten in Köln etwas ganz Ähnliches tatsächlich erlebt.
Es gab in Köln einen Vorfall, kurz bevor wir beginnen wollten, den Film zu drehen, in Köln-Weiden. Da wurden 2 Schüler verdächtigt, die hatten Ankündigungen im Internet platziert und einer davon ging nach der Vernehmung nach draußen und hat sich von der Straßenbahn geworfen. Das war so nah dran an unserem Thema, dass die Schulen uns keine Genehmigung geben wollten.
In beiden Fällen handelt es sich um vermeintliche Amokläufer. Beide Male wird, laut den Drehbuchautoren Eva und Volker Zahn, die Geschichte eines normalen Jungen erzählt, der unter den Verdacht gerät, ein Amokläufer zu sein.
Wir haben das Thema Amoklauf als Grundlage gewählt, weil das ein Phänomen, mit dem wir uns in Deutschland dann spätestens seit Erfurt beschäftigen müssen. Und im Zuge von Erfurt, aber auch des Amoklaufs von Emstetten, gab es immer wieder Fälle, in denen Schüler verdächtigt wurden, einen Amoklauf zu verüben. Und dieses Phänomen hat uns eigentlich interessiert. Also wie entsteht Angst und wie gehen die Menschen mit der Angst vor einem potenziellen Amokläufer um? Wenn man einen Schüler nimmt, der in seiner eigenen Welt lebt, der vielleicht seine Kreativität auslebt, indem er Rap-Texte schreibt oder irgendwas anderes macht und der vielleicht so ein bisschen aneckt, weil er anders ist als die anderen, dann braut sich eventuell in einer ganz bestimmten Gemengelage von Angst, Hysterie um etwas auf, das er selber dann irgendwann gar nicht mehr kontrollieren kann und das er auch nicht mehr steuern kann. Im schlimmsten Fall, wie bei uns in dem Film, kann man dann eigentlich fast alles, was man tut, nur noch falsch machen, auf den alle mit dem Finger zeigen und sagen, boah, der ist gefährlich.
Bevor man jemanden aber als gefährlich einstuft, sollte man sich mit dessen Persönlichkeit genauer auseinandersetzen. Besonders Lehrer sollten feinfühliger auf Schüler reagieren. Dem stimmt die Schauspielerin Luise Behrn zu.
Dass die Lehrer für mich auch einen Auftrag haben, irgendwie sich auch persönlich zu interessieren für die Schüler und auch mal irgendwie so ein bisschen die Sensoren anzumachen. Wie geht's denen auch? Ich meine, man ist da irgendwie 8 Stunden am Tag in dieser Einrichtung, jeden Tag. Und dann schleppt man das ganze Paket mit nach Hause und da passiert so viel. Also meiner Meinung nach müssten die Lehrer viel sensibler auf die Schüler reagieren.
Ich bin ein Entscheider und besitze einen großen Pool. Hammer und Porsche, nur harte Arbeit macht dich cool. Montags kommt mein Gärtner, der mir den Rasen gießt. Ich bin hier der Chef, der tagtäglich den Takt zur Arbeit gibt. Ich habe nie Probleme, denn mit Geld kann ich alles schaffen. Ich genieße es für Leute glotzen und gaffen. Für meine Tochter nur das Beste, mir egal ob's ihr gefällt. Denn ich bin der Entscheider, der Boss in meiner Welt. Ihr schiebt Paranoia und legt überall euer Feuer. Euer Schließerleben kotzt mich an, euch ist es lieb und teuer. Ständig ist euch Angst und Wange, liegt beklemmt wie in einer Zange. Und kommt mit euren Gefühlen nicht zu Gange, mit eurem peinlichen Geschrei führt ihr nur Chaos herbei. Macht die Augen auf, es gibt keinen Amoklauf. Sagt goodbye zur Historie und fegt euch adäquat ins Knie.
Die Musik war gerade die Musik zum Film von Ihr könnt euch niemals sicher sein. Die hat Ludwig Trepte, der den mutmaßlichen Amokläufer im Film spielt, sogar selbst geschrieben.
Im Film läuft er dann jemand ganz anderes Amok, nämlich seine Freundin.
Aber am Ende geht es ja einigermaßen gut aus. Aber in der Realität, also mir fällt es eigentlich nichts ein, wo ein Amokläufer überlebt hätte. Die bringen sich fast immer selbst um.
Ja stimmt, mir fällt eigentlich auch nichts ein. Aber was wird passieren, wenn sie doch überleben?
Also ich glaube, dann haben sie nicht mehr viel zu lachen. Aber auf die Frage hat der Rechtsanwalt Christoph Spilger unserem Reporter Jonathan geantwortet.
Herr Spilger, was hat denn der Staat konkret gegen Amokläufe getan?
Es wurde in Deutschland das Waffengesetz verschärft. Neben der waffenrechtlichen Änderung hat man natürlich versucht, auch schulrechtlich einzuwirken. Daneben natürlich in der Diskussion immer Gewalt im Computerbereich, im Internetbereich, also die berühmten Ballerspiele. Hier hat man dann eben durch eine verstärkte Kennzeichnung versucht, bei solchen Spielen das eben erst ab 18 Jahre zu deshalb möglich ist.
Was sollte der Staat Ihrer Meinung nach außerdem noch tun?
Wo keine Bildung herrscht, wird zugeschlagen, die sehe ich immer wieder. Auch ganz einfach die fehlende Fähigkeit, mit Aggressionen umzugehen. Also wenn hier von staatlicher Seite was gemacht werden sollte, dann muss man über die Schulen ansetzen. Man muss auf die Schüler zugehen. Man muss Schüler sonderpädagogisch fördern, immer wieder Kommunikationsmöglichkeiten aufzeigen.
Inwieweit sind jetzt Ihre Gedanken in der Praxis umgesetzt?
Das Argument des Staates ist, dafür haben wir kein Geld. Solange das Geldargument vorgetragen wird, wird sich nichts ändern. Dabei müsste man einfach mal politisch ganz anders argumentieren. Ein Haftplatz, ein Platz im Gefängnis, kostet rein rechnerisch ungefähr pro Tag 300 Euro. Andersrum gesprochen, wenn ich um die 300 Euro für einen Haftplatz aufwenden kann, was kosten mich 2 Stunden sozialpädagogische Betreuung am Tag? Ein Drittel vielleicht.
Sie persönlich halten also wenig von Gefängnisstrafe?
Es gibt Theorien, die sagen, Strafe soll abstreckend wirken. Ich halte überhaupt nichts davon. Und da muss auch eins sich bedenken. Unser Jugendrecht sagt ganz einfach, der Jugendliche soll erzogen werden. Der soll nicht wie am Erwachsenenstrafrecht abgeschreckt oder jetzt primär gestraft werden.
Stellen Sie sich vor, Sie wären Bundeskanzler. Was würden Sie als erstes gegen Amokläufe tun?
Ich kann Erziehung durch die Medien begehen, sprich Vorbildfunktion.
Radio HCG, wir geben den Ton an.
Was würde dem Amokläufer nach einer solchen Tat passieren? Dazu hören wir uns jetzt ein Lied an, dem es auch um Amoklauf geht, und zwar von den Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Und obwohl das Lied eigentlich ziemlich berühmt ist, fällt eigentlich keinem auf, dass es darin um einen Amoklauf geht. Also hört mal ein bisschen genauer hin.
The silicon chip inside her head gets switched to overload. And nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh. The whole day down. So clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked. Father's world is rocked. And the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why.
the whole day down.
Ja, so das Lied ist ja eigentlich auch wieder so ein bisschen aus der Sicht der Amokläuferin selbst, so ein bisschen wie bei Mono für alle. Und auch da erfährt man nicht so wirklich den Grund, warum sie das macht. Also die einzige Antwort ist eigentlich immer wieder, ja, sie mag keine Montage.
Aber wenn jetzt so ein Amoklauf an der Schule passiert, will man eigentlich vermeiden, dass es noch woanders passiert. Aber was konkret ändert sich eigentlich nach dem Amoklauf an unseren Schulen?
Radio HCG. Wir geben den Ton an.
Gesetze wurden geändert und Kriseninterventionsteams gegründet. Was aber hat sich an den Schauplätzen von Amokläufen den Schulen getan? Ludwig Unger, der Pressesprecher des Kultusministeriums, und der Schulleiter vom Hans-Karosse-Gymnasium Landshut, Bernhard O'Connor, haben sich dazu geäußert.
Wir haben im Jahr 2002 allen Schulen zur Auflage gemacht, dass sie ein Sicherheitskonzept erstellen. Das heißt, der Schulleiter erstellt zusammen mit der Polizei und dem Sachaufwandsträger ein Sicherheitskonzept.
Also wir haben schon einen Notfallplan, den man vom Brandschutzfall unterscheiden kann. Die Lehrer haben detailliert schon ein Merkblatt, das auch greifbar sein müsste für solche Fälle.
Es geht zum Beispiel von Sicherheitsmaßnahmen, die den Zutritt einer Schule betreffen, bis hin zum konkreten Verhalten in einem Moment, wenn ein Amoklauf eintritt.
Bei einem Katastrophenfall hätten wir einen speziellen Plan, der würde vorsehen, dass ein eigenes Alarmsignal losgeht, das also den Lehrkräften bekannt ist und anzeigen müsste, dass etwas Besonderes im
Gang ist. Stopp, was war das denn? War hier nicht die Rede von konkreten Verhalten?
Greifbar sein müsste, hätten wir, würde vorsehen, anzeigen müsste.
Aha. Hört sich doch nicht gerade überzeugend an. Da stellt sich nicht nur uns die Frage.
Was kann man tun? Wie geht man vor?
Antworten auf diese Fragen haben wir im Gymnasium Dengolfing gefunden. Hier wurde das geforderte Sicherheitskonzept vom Kultusministerium mit Hilfe des Sicherheitsbeauftragten Jürgen Frömmbeck nahezu perfekt umgesetzt.
Ja, der Plan umfasst ein etwa 150-seitiges Konzept und das ist den Lehrern in einer Lehrerkonferenz vorgestellt worden.
Das Konzept greift nicht nur bei einem Amoklauf. Schon im Vorfeld kann man mit diesem Plan eine Menge bewirken.
Wir versuchen also Schülern Gesprächsangebote anzubieten. Wir versuchen auch wirklich Probleme zu erkennen, die bei Schülern existieren.
Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Allerdings sprechen wir hier nur von der Theorie.
Eins können Sie natürlich nicht üben vorher. Wenn jemand mit der Knarre bei Ihnen in der Klasse steht, dann muss man erstmal selber wieder mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen. Vorher wird man nichts tun können.
Dass letztendlich doch noch der einstudierte Plan greifen kann, haben wir alle am Beispiel Wendenden gesehen. Kaum vorstellbar, was ohne Sicherheitskonzept noch alles passiert wäre. Dieses Beispiel zeigt uns die dringende Notwendigkeit eines Sicherheitskonzepts für jede Schule. Vielleicht nicht zuletzt aufgrund unseres Interviews mit Herrn O'Connor ist unsere Schule nun auch dabei, ein ausgereifteres Sicherheitskonzept mit den örtlichen Behörden zu erarbeiten. In der Hoffnung, dass wir es nie brauchen werden.